Heute Morgen in der Predigt war, so ungefähr in der Mitte, hat Nathanael die Frage gestellt, wenn ihr all die Übel euch vorstellen könnt und versucht mal zu beurteilen, welches ist das Schlimmste von allen, welches ist an der äußersten Skala, an der äußersten Marke, welches ist der tiefste Fall, welches ist das schlimmste Übel, das wir uns vorstellen können. Und aus Johannes 16, Vers 9 bekommen wir die Antwort, wo Jesus erklärt, was das Werk des Heiligen Geistes ist, nämlich, dass er die Welt überführt davon, dass sie nicht an Jesus glauben. Jesus sagt, dass sie nicht an mich glauben. Und er sagt das ganz bestimmt, nicht einfach, dass sie nicht an Gott glauben, in noch etwas Spielraum, dass er noch ein bisschen Spielraum lässt, wo auch die Zeugen Jehovas noch reinrutschen können und sagen, wir glauben doch auch an Jehova, an Gott. Nein, sie sagen, dass sie nicht an mich glauben. An diesen Namen Jesus macht sich alles fest. Und das ist tatsächlich die größte Sünde, nicht an ihn zu glauben. Und die schlimmste, weil niemand, der in dieser Sünde stirbt, eine Hoffnung auf den Himmel hat, sondern mit Gewissheit die ewige Verdammnis erfahren wird. Ich möchte heute anhand von Richter 12 über ein Übel sprechen, das fast so schlimm ist. Nicht ganz an der Ende der Skala, aber das auch ein schlimmes Übel ist, nämlich Streit zwischen Brüdern. Und das ist ein Übel unter den Menschen, das schlimmer ist als vieles andere, so wie im Gegenteil Frieden, Einheit unter Brüdern eins der höchsten Güter auf Erden ist, wie wir es im Himmel dann auch genießen werden. Psalm 133 sagt uns, wie köstlich das ist, wenn Brüder in Frieden, in Eintracht beieinander wohnen. Im Buch der Richter wird uns gezeigt, gerade im 12. Kapitel, das Gegenteil ist etwas Furchtbares. Das Thema, das ich heute über diese Predigt setzen möchte, ist Bruderkrieg. Einfach dieses eine Wort, das die ersten 6 Verse des 12. Kapitels im Buch der Richter beschreibt. Bruderkrieg, etwas, was direkt nach dem Sündenfall in die Welt gekommen ist. Das Erste, was uns berichtet wird nach dem Sündenfall in 1. Mose 3, ist dann darauf gleich in 1. Mose 4, Kain erschlug Abel. Und dann wenig später Krieg zwischen Lots Knechten und Abrahams Knechten, Bruderkrieg. Und es heißt dann ganz traurig nebenbei, und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten im Land. Sie waren Zeugen davon, wie unter den Brüdern Krieg war, und so ist es heute. Wir wohnen in einem Land, wo zwischen Brüdern, zwischen solchen, die sich zu Christus bekennen, Krieg ist, Streit, Auseinandersetzung, und die anderen, die Welt wohnt in dieser Welt, wohnt dem bei, sie sieht es und sie hält uns oft entgegen, was redet ihr von Frieden mit Gott, wenn ihr Christen euch untereinander nicht einig seid. Bruderkrieg, eine traurige Realität. Darum geht es in diesem Text. Ephraim und Manasse waren Brüder. Söhne eines Vaters. Und in diesem Predigttext, den wir jetzt gleich lesen, sehen wir, wie weit die Kanaanisierung des Gottesvolkes im Buch der Richter zur Zeit Jephthas schon vorangeschritten war. Bis dahin haben sie gegen Völker von außen gestritten, sie waren unterdrückt von Völkern von außen, und hier zum ersten Mal sehen wir, wie sie sich gegenseitig abschlachten. Richter, Kapitel 12, wir lesen die ersten 6 Verse. Und die Männer von Ephraim wurden zusammengerufen und zogen hinüber nach Norden. Sie sagten zu Jephthah, warum bist du hinübergezogen, um gegen die Söhne Ammon zu kämpfen, und hast uns nicht gerufen, mit dir zu gehen? Wir werden ein Haus über dir mit Feuer verbrennen. Da sagte Jephthah zu ihnen, ich habe einen heftigen Streit ausgefochten, ich und mein Volk mit den Söhnen Ammon. Ich habe euch zu Hilfe gerufen, aber ihr habt mich nicht aus ihrer Hand gerettet. Und als ich sah, dass du als Retter nicht da warst, legte ich mein Leben in meine eigene Hand und zog hin gegen die Söhne Ammon. Und der Herr gab sie in meine Hand. Was sagt ihr denn an diesem Tag gegen mich? Was seid ihr denn an diesem Tag gegen mich heraufgezogen, um gegen mich zu kämpfen? Und Jephthah versammelte alle Männer von Gilead und kämpfte mit Ephraim. Und die Männer von Gilead schlugen Ephraim, denn die hatten gesagt, Flüchtlinge von Ephraim seid ihr. Gilead liegt doch mitten in Ephraim, mitten in Manasse. Und Gilead nahm Ephraim die Furten des Jordan. Und es geschah, wenn ephraimitische Flüchtlinge sagten, lass mich hinübergehen. Dann sagten die Männer von Gilead zu ihm, bist du ein Ephraimiter? Und sagte er, nein. So sprachen sie zu ihm, sag mal Schibolet. Und sagte er Sibolet und brachte es nicht fertig, richtig zu sprechen, dann packten sie ihn und schlachteten ihn an den Furten des Jordan. So fielen in jener Zeit von Ephraim 42.000 Mann. Zur Erinnerung, kurz vorher wird uns berichtet, wie Jephtha als Richter berufen wird, von den Gileaditern über sich als Haupt gesetzt wird, wie er gegen die Ammoniter kämpft, die Israel bedrängen. Und wenn ihr ein bisschen die Geografie im Kopf habt, die Landkarte, da ganz im Osten, da sind die Ammoniter und dann kommen die Gileaditer und dann kommt der Jordan und dann kommen die Ephraimiter, das Kernland Israel. Das heißt, wenn die Ammoniter gegen Israel zogen, dann kamen sie zuerst durch Gilead, die mussten als erstes das aushalten und dann kamen sie aber auch nach Israel und haben auch da ihre Raubzüge durchgeführt. Und deswegen Gilead. Sie haben sich gegen Ammon gestellt. Sie haben den Sieg errungen über die Ammoniter. Jephtha kann mit Recht sagen, Gott hat mir den Sieg gegeben über die Söhne Ammon. Und er war ein Gileaditer. Manasse, dieser Stamm, einer der 12 Stämme, sie wohnten zur einen Hälfte in Gilead, das heißt auf der einen Seite des Jordan und zur anderen Hälfte im Kernland Israel auf der anderen Seite des Jordan und daneben wohnte dann der Bruder Ephraim. So war das. Und deswegen, weil diese Hälfte des Stammes Manasse in dem Land Gilead wohnten, wurden sie als Gileaditer bezeichnet. Aber von ihrer Geburt her waren sie Manassiter. Und das ist wichtig zu sehen, denn sie waren Brüder mit Ephraim. Und nun kommt sein Bruder Manasses Bruder Ephraim zu Besuch. Das wird uns hier berichtet im ersten Vers. Nachdem Jephtha mit den Gileaditern aus dem Kampf mit den Ammonitern zurück ist, erscheint nun Ephraim. Und es kommt zum Bruderkrieg. Ich will heute die Frage stellen, was sind die Ursachen von Bruderkrieg? Wie können wir ihn vermeiden? Wie können wir hier aus den Sünden Israels lernen, dass wir nicht ebenso wie sie gegen Brüder kämpfen, im Streit miteinander als Brüder liegen, dass wir sehen, was wir vermeiden müssen, welche Haltungen und Handlungen wir vermeiden müssen. Und mein erster Punkt ist die Sünde Ephraims, die in Vers 1 angesprochen wird. Die Sünde Ephraims, der eine Bruder. Er kommt zu Besuch und er kommt nicht, um sich bei seinem Bruder dafür zu bedanken, dass Jephtha mit seinen Gileaditern den Kampf aufgenommen und mit Gottes Hilfe einen Sieg errungen haben. Der Bruder kommt auch nicht, um sich dafür zu entschuldigen, dass er ihm nicht geholfen hat und nicht mit in den Krieg gezogen ist. Er kommt auch nicht, um Jephtha nun als Anführer anzuerkennen, wie die Gileaditer ihn schon anerkannt haben. Er kommt auch nicht, um Jephtha zu trösten über den furchtbaren Tod seiner Tochter. Nein, der Bruder kommt, um ihn zu beschimpfen. Er kommt, um ihm Vorwürfe zu machen und ihm zu drohen. Und ihm dann letztlich das Haus über den Kopf abzubrennen, wie er das ausdrückt. Und das ist Bruderkrieg. Er eröffnet mit solchen drohenden Worten den Kampf. Erstmal auf der Wortebene. Ephraim war offensichtlich neidisch auf seinen Bruder. Er war stolz, er wollte der Erste sein. Nicht bei der Arbeit, nicht im Kampf, aber der Erste, wenn es darum ging, geehrt zu werden. Wenn es darum ging, die Frage zu beantworten, wer hat diesen Sieg errungen, dann sollte man immer als Erstes sagen, Ephraim war vorneweg. Aber wenn es hieß, auf in den Kampf, dann war Ephraim erstmal noch nicht auf dem Feld. Und oft gar nicht. Und vielleicht erinnert ihr euch, dass wir sowas schon einmal gelesen haben. Diese Situation war uns in Kapitel 8 schon einmal begegnet. Da war es Gideon, dem Gott den Sieg über die Midianiter gegeben hatte. Gideon, der starke Held. Und da heißt es auch schon in Richter 8, Vers 1, die Männer von Ephraim sprachen zu ihm, zu Gideon, Was ist das für eine Sache, die du uns getan hast, dass du uns nicht gerufen hast, als du hinzogst, um gegen Midian zu streiten? Und sie zankten heftig mit ihm. Gleiche Situation. Sie kamen Gideon nicht zu Hilfe und hinterher sagten sie, du hast uns ja nicht gerufen und das war schlecht. Was fällt dir eigentlich ein, alleine in den Kampf zu ziehen ohne uns? Und hier ähnlich. Gideon war auch aus Manasse. Immerhin war Gideon aus der Stammeshälfte, die auf der richtigen Seite des Jordan im Kernland Israel lag, in Ophra, diesseits des Jordan sozusagen. Jephtha war aber aus der anderen Hälfte, die aus Gileaditern bestand. Und das war in den Augen der Ephraimiter offensichtlich noch eine viel größere Frechheit, dass dieser Gileaditer, der ja gar nicht richtig zu Israel gehörte, dass der es sich unterstand, einen Sieg zu erringen, ohne die Ephraimiter überhaupt zu fragen. So stellen sie es jedenfalls dar. Und daher kommt jetzt in diesem Fall nicht nur eine kleine Delegation aus Ephraim, um die Sache mit Jephtha zu bereden, wie damals bei Gideon. Sie versammelt sich zum Kampf. Ein Heer von mindestens 50.000 Mann zieht nach Gilead, wie wir dann am Ende erfahren. Diese Größenordnung, wo es heißt, 42.000 waren gefallen. Also mindestens 50.000 Mann kamen da hochgezogen. Und das ist schon was, wenn die sagen, wir brennen jetzt dein Haus über deinen Kopf an. Eine echte Bedrohung. Und sie ziehen nach Gilead, um Jephtha zur Raison zu bringen. Und diese Drohung, dass sie ihm das Dach über dem Kopf anzünden wollen, das zeigt, wie zornig sie waren und gleichzeitig wie undankbar und wie grausam. Kein Dank für die Errettung, kein Trost für die Trauer um sein Kind, stattdessen Vorwürfe und diese Drohung, wir brennen dein Haus über deinem Kopf an. Das ist Bruderkrieg. Wir wollen uns warnen lassen vor diesem Übel. Und wir wollen uns aufrufen lassen dazu, dass wir eifersüchtig auf die Einheit des Geistes in unserer Mitte, auf den Frieden Gottes unter uns bedacht sind. Dass wir uns vor dieser Sünde Ephraims hüten. Damit komme ich zur ersten Anwendung. Auf eine Antwort auf die Frage, wie kommt es zum Bruderkrieg? So kurz gefasst, die Sünde Ephraims, was war das? Wie kannst du den Bruderkrieg am besten anzetteln, um es mal negativ zu beschreiben? Nun, vergiss einfach mal kurz, so wie Ephraim, dass ihr Brüder eines Vaters seid. Tu doch mal so, als hättet ihr nie was miteinander zu tun gehabt. Dass ihr Söhne eines Vaters seid, vergiss das mal. Vergiss auch mal all das Gute, das der andere getan hat. Denk auch nicht an die Not des anderen, an die Opfer, die er gebracht hat, um dir und dem Herrn zu dienen. Denk nicht daran, dass er mit den besten Absichten, mit ganzer Hingabe, mit wenigstens ebenso viel Eifer wie du selbst, dem Herrn nachfolgt. Lass das mal beiseite. Das hat nicht mit der Sache zu tun. Denk vielmehr an deine Stellung, dass du eigentlich einen höheren Rang einnimmst. Ephraim war der, der zuerst gesegnet war, vor Manasse. Vielleicht bist du aber auch im Gegenteil recht unscheinbar und gerade deswegen hätte man Rücksicht auf dich nehmen sollen. Es hat sich doch gehört in einer christlichen Gemeinde, dass man dich auch in dieser Entscheidung fragt. Und nicht nur das, man hätte das ohne dich ja überhaupt gar nicht erst anfangen dürfen. Man hat dich einfach übergangen, böswillig. Vorsätzlich, absichtlich. Und das kannst du nicht auf dir sitzen lassen. Du hast die Pflicht, deinen Bruder zurechtzuweisen. Diesen Dienst musst du ihm tun. Das bist du ihm schuldig. Und er muss Buße tun, sonst kommt unter Gemeindezucht. Ja, ich habe das jetzt so negativ dargestellt aus der Sicht Ephraims. Das war die Haltung Ephraims. So kam er auf seinen Bruder Manasse zu. In dieser Haltung, in dieser anklagenden Haltung, in dieser überheblichen und auch neidischen Haltung. Stolz, eigensüchtig, unbarmherzig, lieblos, grausam. Gibt es diese Haltung nicht unter uns? Gibt es so ein bisschen andeutungsweise. Ich will das nicht als Vorwurf sagen, aber ich will doch sagen, jeder prüfe sich selbst. Diese Haltung gibt es unter Christen. Jedenfalls unter den neutestamentlichen Christen war das der Fall. Jakobus spricht davon. Und Jakobus zeigt uns auch die Abhilfe, deswegen will ich das lesen. Jakobus Kapitel 4. Da fragt er die Christen, an die er den Brief schreibt, woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Das ist Bruderkrieg. Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr gelüstet und habt nicht, ihr tötet und neidet und könnt nicht erlangen, ihr streitet und kriegt und so weiter. Ganz harte Worte, die Jakobus hier spricht, zu den Christen, an die er schreibt. Er schreibt nicht an die Heiden da draußen. Es betrifft uns. Wir sind nicht immun dagegen. Und er sagt, es kommt von der Ichsucht, von der Eifersucht, von Neid. Dem heimlichen, geheimen Neid und dem verborgenen Stolz, den wir nicht zugeben wollen vor uns selber. Und deswegen decken wir ihn irgendwo zu. Auf diese Einbildung darauf, wer du bist und was du kannst und was du weißt, das sind die Dinge, die dann zu dieser Haltung führen, die wir bei Ephraim wahrnehmen. Aber Jakobus fährt weiter und ich will es etwas abkürzen, Vers 6 und 7. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Das ist die Abhilfe. Das ist, was wir tun sollen. Das andere lassen und dieses tun. Sei ehrlich mit dir selber. Entdecke den Neid auf den Bruder in deinem Herzen. Kain hat Abel beneidet, heißt es da. Aus Neid hat er ihn umgebracht. Ephraim hat Manasse beneidet und wollte deshalb Jephtha verbrennen. Und daher kommt Mord und Totschlag unter Brüdern. Neid. Ichsucht. Und die Abhilfe, die Jakobus uns zeigt, ist, unterwirf dich Gott, demütige dich. Widerstehe dem Stolz, diesem Teufel. Bereue deinen Neid, diesen Dämon. Gott wird dir Gnade geben, verheißt Jakobus. Gott wird dir nahe sein. Gott möge uns als Gemeinde segnen und vor Bruderkrieg bewahren, indem jeder von uns sich demütigt unter die gewaltige Hand Gottes und indem wir so Gottes Frieden untereinander bewahren. Zweitens, das erste war die Sünde Gileads. Ich habe versucht, sie zu beschreiben. Zweitens ist die Sünde Gileads. Das erste die Sünde Ephraims, das zweite die Sünde Gileads. Man könnte sagen Jephthas, aber jetzt in diesem Text ist vornehmlich immer weiter Gilead und die Gileaditer genannt, weniger der Name Jephthas. Die Verse 2 bis 4. Denn auch Manasse, auch Gilead, trägt seinen Teil zum Bruderkrieg bei. Zum Streiten braucht es immer zwei. Allein streitet sich schlecht. Noch einmal zurück zu Kapitel 8. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen die Geschichte im Kopf mit Gideon. Da lesen wir nach, wie Gideon in sanftmütiger und demütiger Weise den Bruderkrieg abwendet. Dort kommt es nicht zu Toten. Es kostet viel Selbstverleugnung. Es braucht sanfte Worte, um den Bruder zu beschwichtigen. So wie Gideon das macht, sanfte Worte. Es ist Liebe notwendig, um die Sünde des Bruders zu bedecken. Und es ist notwendig, dass man den Schmerz aushält, dass man gerade ungerecht behandelt wird. Denn offensichtlich, Gideon wurde ungerecht behandelt. Und was die Ephraimiter hier mit Jephtha tun, ist auch nicht recht. Dennoch, Gideon konnte diesen Schmerz aushalten und den Bruderkrieg vermeiden. Und er muss die Demut aufbringen zu sagen, eigentlich hast du doch viel mehr gemacht als ich. Du bist doch wirklich der Größte, lieber Bruder Ephraim. Also Richter 8, Vers 2 lesen wir das so. Was habe ich getan im Vergleich mit euch, sagt Gideon. Ist nicht die Nachlese Ephraims besser als die Weinlese Abiesers? In eurer Hand hat Gott die Fürsten von Midian, Oreb und Seb gegeben. Und was habe ich tun können im Vergleich mit euch? Da ließ ihr Zorn von ihm ab, als er dieses Wort redete. Er findet einen Weg, mit sanftmütigen Worten diesen Krieg abzuwenden, den Streit mit dem Bruder abzuwenden. Und es kostet ihn Selbstverleugnung. Er muss das aushalten, dass man ihm gerade Unrecht tut. Und er schmiert nicht den Bruder aufs Butterbrot und sagt, wieso bist du so ungerecht? Er hält es einfach aus. Und da sehen wir etwas von der Christusähnlichkeit in Gideon. Von dieser sanften, liebevollen Demut, die sich selbst verleugnet und die Unrecht ertragen kann. Eine Liebe, die Sünde bedecken kann. Eine Demut, die aushalten kann, dass man missrepräsentiert wird. Und das Ergebnis ist Ruhe und Frieden. Und Salomo, der Friedliche, schreibt in seinen Sprüchen, Sprüche 15, Vers 18, ein zorniger Mann erregt Zank, aber ein Langmütiger beschwichtigt den Streit. Ein Langmütiger beschwichtigt den Streit. Gideon hat sich als langmütig erwiesen. Aber Jephtha ist nicht Gideon. Und Gilead ist nicht Manasse in Ophra. Wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, dass Jephtha zuerst einmal gute Argumente hat. Jephtha, die ganze Geschichte von ihm auch im vorigen Kapitel zeigt, er ist ein Meister im Kampf mit den Worten. Bevor er zuschlägt, redet er erstmal und er hat die besten Argumente gegen die Ammoniter damals und auch hier jetzt gegen Ephraim. Er hat die besten Argumente. Er weist die Vorwürfe des Bruders klar zurück. Stimmt überhaupt nicht. Er stellt sein eigenes Handeln ins rechte Licht. Wir haben tapfer gekämpft. Er dreht den Spieß um und erklärt, dass eigentlich Ephraim der Schuldige ist. Ich rief euch, aber ihr wolltet mir nicht helfen. Er rechtfertigt sich unter Berufung auf Gott. Gott hat uns den Sieg gegeben. Siehst du nicht, dass wir Recht haben? Und er klagt an. Er sagt, ihr seid selber schuld, ihr habt selber Dreck am Stecken. Jetzt fangt er an, mit mir zu streiten? So nicht. Das ist seine Antwort. Und so schlägt er den Bruder erst mit Worten und dann mit dem Schwert. Wortwörtlich. Bruderkrieg, zweite Phase, könnte man sagen. Die erste Phase ist die Sünde Ephraims. Stolz und neidisch, dem Bruder Vorwürfe zu machen, ihn zu bedrohen, ungerecht, ihm zu begegnen, gefühllos. Aber die zweite Phase ist die Sünde Gileads, mit härterem Stolz zu reagieren, das eigene Recht zu betonen und zu verteidigen und das Unrecht des Bruders herauszustreichen. Klar darzustellen, du bist im Unrecht. Das kann ja nicht so schwer sein, denn es ist dann nun mal so. Das ist nun mal Tatsache, Ephraim war im Unrecht. Und ich komme zu meiner zweiten Anwendung bei dieser Frage, wie kommt es zum Bruderkrieg? Die Sünde Gileads. Nun, kennst du die Situation, kommt jemand zu dir, macht dir Vorwürfe, weiß dich zurecht, nenn's wie du willst. Aber dann, du kannst gleich zeigen, dass du alles richtig und gut gemacht hast. Du kannst erklären, dass du mit größtem Eifer, mit reinster Motivation dem Herrn gedient hast. Natürlich, du bist auch ein Sünder, aber in dieser Sache bist du rein. Und in dieser Sache verdienst du mehr Lob und Dank als Vorwürfe und Zurechtweisung in kleinlicher Weise. Und du kannst auch leicht die Schwachstellen in der Argumentation deines Bruders finden. Er hat Unrecht. Und das musst du ihm deutlich erklären. Lass ihn nicht entwischen. Er hat keine Ahnung, wie sehr du dich angestrengt hast. Während du geschuftet hast, hat er sich ausgeruht. Und da kann er doch jetzt nicht kommen und dir Vorwürfe machen. Und dann mal ganz ehrlich, wie redet er überhaupt mit dir? Was fällt dem ein? Schwaben würden sagen, der glaubt auch bloß, er ist der Käse, weil er stinkt. Der weiß gar nicht, mit wem er da redet. Zeig ihm mal, wo der Hammer hängt. Du bist stärker, du kannst ihn fertig machen. Und das ist die Sünde Gileads. Das ist die Haltung, mit denen Jephtha antwortet. Mit denen er reagiert auf die Vorwürfe des Bruders. Und ja, wir haben Verständnis dafür, dass einer gereizt ist, wenn einer so wie Ephraim zu ihm kommt. Aber dennoch ist es nicht richtig. Wir haben Verständnis dafür, dass einer sich rechtfertigt, wenn er doch Recht hat und ungerecht behandelt wird. Und dennoch führt es zum Bruderkrieg. Denn dahinter steht ein härterer Stolz, ein dickerer Kopf als der von Ephraim. Eine selbstrechtfertigende Haltung, das eigene Recht verteidigen, Gewalt anwenden, zuerst mit dem Mund und dann mit dem Schwert. Und das sollte unter Brüdern nicht so sein. Das ist die Sünde Gileads. Was sollen wir tun? Was ist die Abhilfe? Nun, es gibt viele Bibelstellen, die ich hier lesen kann, aber ich will mich heute Abend kurz fassen. Philipper 2, die bekannte Stelle, wo die Gesinnung Jesu beschrieben wird. Philipper 2, Abvers 1. Wenn es nun irgendeine Ermunterung gibt in Christus, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgend innerliche Gefühle und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr einerlei gesinnt seid, dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes, nichts aus Parteisucht oder eitlem Ruhm tunt, sondern in der Demut, einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder nicht auf das Seine sehen, sondern ein jeder auf das der anderen. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Die Gesinnung Jesu, das ist es, was wir brauchen, wenn wir ungerechterweise angeklagt werden oder manchmal das auch nur denken. Sieh nicht auf das Deine, auf dein Recht, auf deinen Ruf, auf dein Ansehen. Achte in der Demut den anderen, den Bruder, höher als dich selbst. Mag ja sein, dass du Recht hast, aber musst du das wirklich mit allen Mitteln verteidigen? Ist deine Bruderliebe so schwach, dass du kein Unrecht von deinem Bruder ertragen kannst? Kannst du nicht auf Jesus schauen, der Unrecht schweigend ertrug? Tritt einfach mal ein bisschen zurück. Wenn Gideon das konnte, warum sollen wir es nicht können? Tritt ein bisschen zurück, lass dem Bruder den Vortritt. Erbarme dich, lass diese Parteisucht, diese Ruhmsucht, wie wir es in Philipper 2 lesen, Ruhmsucht. Suche Frieden und jag ihm nach. Denk daran, wie Jesus, wie Gott dich in Jesus liebt. Und liebe deinen Bruder mit der gleichen Liebe. Denk daran, wie Jesus für dich Frieden gemacht hat, als du noch ein Feind Gottes warst, und sei jetzt ein Friedensstifter. Das ist die Gesinnung Jesu. Und das ist der Weg, Bruderkrieg zu vermeiden und stattdessen den Frieden Gottes und die Einheit des Geistes zu bewahren. Und bei all dem fürchte die furchtbaren Folgen dieser Sünden Ephraims und Gileads. Die sehen wir in den letzten Versen unseres Predigttextes. Mein dritter Punkt ist das bittere Ende. Verse 4 bis 6. Das bittere Ende. In diesen Versen wird beschrieben, wie Gilead das Schwert zieht, die Ephraimiter überwindet, besiegt, die Ephraimiter fliehen, die Gileaditer hinterher und zum Teil voraus, die Furten des Jordan ihnen wegnehmen und dann die fliehenden Ephraimiter abfangen und an den Furten des Jordan abschlachten. Und das dabei zum Tod von 42.000 Ephraimitern kommt. Sie werden vernichtend geschlagen. Ephraim war offensichtlich hauptsächlich mit dem Mund tapfer. Und wenn es dazu kam, mit dem Schwert zu kämpfen, da waren die Gileaditer wohl die Stärkeren. Die verachteten Gileaditer, die Ephraimiter gerade noch beschimpft hatten. Die Ephraimiter hatten gesagt, ihr seid Flüchtlinge Ephraims, ihr Gileaditer. Und jetzt, wenige Minuten später, waren sie selbst Flüchtlinge, mussten fliehen vor diesen verachteten Gileaditern. Und wie demütigend muss es für sie gewesen sein, dass sie jetzt dann ihre Identität als Ephraimiter verleugnen mussten. Gerade hatten sie sich noch gerühmt, wir sind doch die Ephraimiter, wir sind die Größten. Und ihr seid bloß Gileaditer. Und jetzt werden sie gefragt an den Furten des Jordan, bist du ein Ephraimiter? Und um sein erbärmliches Leben zu retten, muss er sagen, nein, ich bin kein Ephraimiter. Nichts damit zu tun. Bitter. Bittere Folgen des Bruderkrieges. Und die dämonische Grausamkeit, so möchte ich es mal nennen, die dämonische Grausamkeit der Gileaditer zeigt sich besonders in dieser Schibolett-Idee. Jeder, der über den Jordan wollte, musste das Wort Schibolett sagen. Das bedeutet Strömung. Ja, das ist wie wenn man so einen Norddeutschen sagt, sag mal, ich bin über einen spitzen Stein gestolpert, dann kann es auch passieren, dass der sagt, ich bin über einen spitzen Stein gestolpert. Weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber so habe ich das früher mal gehört. Aber jedes Volk, jede Sprache hat Dialekte, an denen man erkennen kann, woher der Sprechende kommt. Manche meinen, die Ephraimiter hatten einen Sprachfehler, sodass sie alle gelispelt haben, aber ich weiß nicht, ob das so ist. Ich denke eher, dass es eben der spezielle Dialekt war, der in dieser Gegend gesprochen wurde, denn die Ephraimiter hatten, so wie hier die Herborner und die Rennerode ihren Dialekt hatten und in anderen Gegenden gibt es andere Dialekte. Und auch zur Zeit Jesu war es so, dass Petrus im Hof des Hohepriesters von der Magd erkannt wurde, als jemand, der aus Galiläa kam. Deine Sprache verrät dich, sagte sie. Also auch damals war es noch dass in Israel unterschiedliche Dialekte gab, die ganz klar erkennbar waren. Und entweder haben diese Ephraimiter aus Unachtsamkeit, so Sibolet gesagt, oder sie konnten es wirklich nicht, weiß nicht, aber letztlich wurden sie dafür abgeschlachtet, wenn sie Sibolet gesagt haben. Und das ist das bittere Resultat des Bruderkrieges, 42.000 Tote auf der Seite der Ephraimiter. Und das war wahrscheinlich mehr als die Hälfte des ganzen Stammes. Das ist eine furchtbare Bilanz. Und es illustriert, was Salomo nun in Sprüche 17, Vers 14 sagt, der Anfang eines Zankes ist wie wenn einer Wasser entfesselt. Lass den Streit, ehe er heftig wird. Der Streit wurde heftig. Sie haben den Streit nicht gelassen. Beide hatten einen Dickkopf. Beide glaubten, sie haben recht. Aber einer blieb ganz klar auf der Strecke. Lass uns das als Warnung dienen. Eine dritte Anwendung. Und es gibt viele Anwendungen hier, aber ich will die Abendpredigt kurz halten. Wie kommt es zu diesem unerbittlichen Bruderkrieg? Ich möchte das Prinzip allgemein so formulieren. Wenn wir von unserem Bruder ein Schibolett verlangen, das er nicht nachsprechen kann. Schibolett. Was meine ich damit? Wenn wir vergessen, dass ein Bruder, der zum Beispiel in einzelnen Lehrfragen andere Überzeugungen hat wie wir, immer noch ein Bruder ist. Er kann vielleicht unser Glaubensbekenntnis nicht nachsagen. Vielleicht hat er einen Blick auf die Taufe andere Überzeugungen. Oder vielleicht ist er Dispensationalist. Oder vielleicht, ich weiß nicht. Er kann in einzelnen dieser Glaubenssätze, die wir haben, uns nicht folgen. Er hat einfach andere Überzeugungen. Er ist nicht gut genug belehrt. Was auch immer der Grund dafür ist, er spricht das nicht nach. Wenn wir ihn dann behandeln, als wäre er nicht unser Bruder, dann begehen wir diese Sünde. Dann gehen wir in den Bruderkrieg, anstatt ihn als Bruder zu ehren. Nun, wir haben als Gemeinde biblische Überzeugungen, die in vielem von denen der anderen Gemeinden in diesem Land abweichen. Und wir glauben, dass diese Abweichungen so gewichtig sind, dass sie Grund genug sind, um neue Gemeinden zu gründen mit unserem Glaubensbekenntnis und mit der klaren Lehre der Schrift. Sogar da, wo schon christliche Gemeinden existieren, zum Beispiel in Frankfurt, da gibt es andere Gemeinden, aber wir glauben trotzdem, ist es notwendig, da eine reformiert-baptistische Gemeinde zu gründen. Es ist wichtig, dass wir das klar sehen. Es geht nicht um Kleinigkeiten oder um Nebensächlichkeiten, diese Glaubensüberzeugung, die ich jetzt anspreche. Aber diese Unterschiede sind immer noch so, dass die anderen immer noch unsere Geschwister im Herrn sind. In vielen dieser Gemeinden, die anders glauben, sind viele Geschwister im Herrn. Und wir müssen sie als solche respektieren, ehren, lieben. Das heißt nicht, dass wir mit diesen Gemeinden zusammenarbeiten können. Es heißt auch nicht, dass wir jeden als Bruder betrachten, der sich irgendwie als Christ bezeichnet oder zu irgendeiner christlichen Gemeinde gehört. Wir reden nur, wie auch hier im Text, von zwei verschiedenen Grenzen. Der eine ist sozusagen der Jordan, der eine Grenze zwischen Ephraim und Manasse war, zwischen Gilead und Ephraim auf der anderen Seite. Eine Grenze zwischen Bruder und Bruder. Jephtha, die Gileaditer, Ephraim, sie waren Brüder. Und da war der Jordan dazwischen und da mussten die einen das Schibboleth sagen und wurden abgeschlachtet, wenn sie es nicht sagen konnten. Und das ist die falsche Stelle. Zwischen Bruder und Bruder dürfen wir kein Schibboleth aufrichten, wie es die Gileaditer getan haben. Außerdem Jordan gab es eine andere Grenze, die war weiter im Osten. Davon ist im vorigen Kapitel die Rede, die Grenze zu den Ammonitern, zu den Moabitern, als zu den anderen Völkern außerhalb Israels. Und das ist eine Illustration oder kann als Illustration dazu dienen, dass da immer auch eine Grenze ist zwischen uns Christen und den anderen. Wer auf der anderen Seite dieser Grenze ist, der ist eben kein Bruder mehr, keine Schwester. Da sind Leute, die haben keinen Anteil an der Gemeinschaft der Heiligen, kein Erbteil im Himmel, solange sie nicht an Jesus Christus glauben, der ihnen das Bürgerrecht im Himmel erwerben kann. An dieser Grenze besteht, bildlich gesprochen, ein göttliches Schibboleth. Das ist tatsächlich die Grenze zwischen Israel und Ammon. Das ist tatsächlich die Grenze zwischen den Kindern Gottes und denen, die nicht Kinder Gottes sind. Ein göttliches Schibboleth. Und Jesus macht das deutlich, Matthäus 25, 41 zum Beispiel, wo er beschreibt, wie Gott eine Trennung durchführt. Nicht jetzt sichtbar, aber am letzten Tag, wie der Sohn des Menschen zurückkommt. Und dann heißt es Matthäus 25, 41, dann wird er zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Das sind diejenigen, die diese Sünde begangen haben. Johannes 16, Vers 9. Nicht an Jesus zu glauben. Das sind die auf der anderen Seite dieser Grenze, auf der Ammoniterseite, außerhalb des Israels Gottes. Und das ist eine ernste Frage an alle, die noch nicht an diesen Glauben an Jesus haben, nicht glauben, dass Jesus ihr Erlöser ist. Es kommt der Tag, wo du an diese Grenze kommst und dieses Schibboleth von dir verlangt wird. An der Tag, an dem du gefragt wirst nach dem einzigen Namen, der an dieser Grenze gilt. Und wehe dir, wenn du dann nicht sagen kannst, ich bin gerechtfertigt durch den Glauben an das Lamm Gottes, an den Sohn Gottes, an Jesus Christus. Ich bin gereinigt durch das Blut Jesu. Das ist das göttliche Schibboleth. Lass dich nicht verwirren von all den falschen Lehren, den falschen Evangelien, die heute überall verkündigt werden, von dem oberflächlichen Christentum. Erforsche die Heilige Schrift. Sie bezeugen Jesus, den einzigen wahren Sohn Gottes und Erlöser der Auserwählten Gottes. Und das ist das göttliche Schibboleth, nicht das sündige Gileaditische. Und Paulus drückt es so aus in 1. Korinther 16, Vers 22, wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Aber glückselig wäre dieses göttliche Schibboleth, nachsprechen kann und bekennt, Jesus ist Herr. Jesus ist mein Retter. Galater 6, Vers 16. So viele dieser Richtschnur folgen werden, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Möge Gott uns dazu segnen, diesen Frieden zu leben und ihn in unserer Mitte zu bewahren. Amen.